Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem Thema Völker, Gene, Hautfarben, woher? Es geht heute Abend um entscheidende Argumente gegen Rassismus. Einleitend ein paar Fragen, die uns heute Abend beschäftigen werden. Weshalb gibt es verschiedene Hautfarben? Wie man so sagt, schwarz, weiß, rot und gelb. Wie entstanden verschiedene Menschenrassen? Sie stellen bereits fest, den Ausdruck Menschenrassen setze ich ganz bewusst zwischen Anführungs- und Schlussstrichen. Und Sie werden gleich erfahren, warum. Wie eng verwandt sind eigentlich die verschiedenen Völker der Welt? Geht die Menschheit auf ein einziges Elternpaar zurück? Inwiefern bestätigt die moderne Genforschung die Aussagen der Bibel? Und schließlich, wie kann man anhand der Bibel Rassenvorurteile überzeugend und wirksam widerlegen? In einem ersten Teil möchte ich den Zusammenhang erklären zwischen Evolutionslehre und Rassismus. Die moderne Evolutionslehre, so wie sie Charles Darwin im 19. Jahrhundert begründet hat, oder man könnte besser sagen, populär gemacht hat. Er selbst lebte 1809 bis 1882. Diese moderne Evolutionslehre hatte Darwin speziell in seinen beiden Büchern bekannt gemacht. 1859 die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion und 1871 die Abstammung des Menschen. Diese Bücher haben nahegelegt, erstens, der Mensch habe sich durch natürliche Prozesse aus dem Tierreich heraus entwickelt. Dafür habe es keinen Schöpfergott gebraucht. Sodann, die verschiedenen Völker der Welt haben sich unabhängig voneinander unterschiedlich schnell aus Vorstufen entwickelt. Aus dieser Überlegung folgt die unvermeidliche Unterscheidung in primitive Völker und höher entwickelte Völker. Nun, diese Gedanken unterscheiden sich ganz grundsätzlich von dem, was in Europa allgemein geglaubt wurde vor Darwin. Im Schöpfungsbericht lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen. In seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Im Neuen Testament wird die Botschaft der Bibel, des Evangeliums, in einem Satz so zusammengefasst. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aus diesen Aussagen folgt, jeder Mensch hat eine einzigartige Würde, als erschaffen im Bilde Gottes. Das heißt, er soll etwas von Gottes Herrlichkeit widerstrahlen. Weiter folgt aus diesen Aussagen, Gott liebt jeden Menschen dieser Welt. Wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dann ist jeder einzelne Mensch darin enthalten. Gott liebt jeden Menschen dieser Welt. Es gibt keine Untermenschen. Denn für jeden Menschen dieser Welt war Gott bereit, das Höchste zu geben, was er hatte. Seinen Sohn, den ewigen Sohn. Aber es ist so, seit Darwin seine Theorie verbreitet hat im 19. Jahrhundert, war für viele Akademiker im 19. Jahrhundert die Bibel überholt. Und auch diese biblischen Aussagen waren überholt. Im 20. Jahrhundert hat sich das verbreitet auch unter der Masse im Abendland, in Europa und Nordamerika. Und heute ist es so, dass im Allgemeinen für unsere Gesellschaft die biblischen Aussagen vorbei sind. Und die Evolutionslehre wird als Basis des Denkens und Lebens genommen. Nun, es geht um den Zusammenhang zwischen Evolutionslehre und Rassismus. Stephen Jay Gould, ein weltbekannter Evolutionist, hat vor Jahren Folgendes geschrieben: Biologische Einwände zugunsten des Rassismus mögen vor 1850, also vor den Büchern von Darwin, üblich gewesen sein, nahmen aber nach Annahme der Evolutionslehre enorm zu. Stephen Gould ist 2002 verstorben. Und er ist eingegangen in die Geschichte als einer der bedeutendsten Evolutionsforscher. Aber er hat sich im Blick auf Evolutionslehre und Rassismus sehr deutlich ausgedrückt. Nun, viele haben gesagt, ja natürlich gibt es diesen Zusammenhang, aber der kommt daher, man hat Darwin nicht richtig verstanden. Wenn man irgendeinen Zusammenhang herbeiführt zwischen Hitler und der Nazi-Ideologie und der Evolutionslehre, so nur, wenn man dabei deutlich macht, dass man Darwin nicht verstanden hat. Nun, der Pygmäe Otabenga aus dem Kongo wurde 1906, also lange vor den Nazis, nicht wahr, zur Propagierung der Evolutionslehre im Bronx Zoo von New York im Affenhaus ausgestellt. Ich habe Ihnen hier kein Bild präsentiert, weil es hier Rechte gibt auf dem Bild und ich konnte da die Lizenz nicht dafür kriegen. Aber schauen Sie in der englischen Wikipedia nach unter Otabenga, dann finden Sie das Bild und können es zu Hause anschauen. Dieser Mann wird dort dargestellt im Zoo in New York und nicht in Europa, nicht wahr? Das war eine direkte Folge der Evolutionslehre, nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Natürlich hätte ich auch Beispiele bringen können aus Europa, die in die gleiche Richtung gehen. Aber ich habe jetzt bewusst ein amerikanisches Beispiel genommen. Es gab damals massive Kritik von gewissen Leuten an diesem Mann im Zoo. Beziehungsweise nicht an Mann, sondern an den Leuten, die den Mann in den Zoo gesteckt haben. Zum Beispiel durch den Pastor James A. Gordon. Er selber war ein Afroamerikaner. Und er hat gesagt, müsst ihr uns noch mehr Leid zufügen? Haben die Weißen uns Schwarzen nicht schon so viel Unrecht angetan, und dass ihr jetzt noch einen von uns ausstellen müsst im Zoo? Aber das stieß nicht auf allgemeines Interesse, denn es gab sogar in der New York Times eine Verteidigung dieser ganzen Angelegenheit, dass dieser Mann eben doch in den Zoo gehört. Nun möchte ich Darwin selber zu Wort kommen lassen. In seinem Buch Die Abstammung des Menschen von 1871, da lese ich vor, und zwar aus der deutschen Übersetzung von 1875. Da steht auf Seite 173, ich habe bis jetzt den Fortschritt des Menschen von einem früheren halbmenschlichen Zustand zu dem der jetzt lebenden Wilden betrachtet. Das später. Bei Wilden werden die an Geist und Körper Schwachen bald beseitigt. Und die, welche leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierte Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken. Wir erlassen Armengesetze. Und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Es geht weiter. Etwas später, hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter Tiere, Haustiere, seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss. Es ist überraschend, wie bald ein Mangel an Sorgfalt oder eine unrecht geleitete Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt. Aber mit Ausnahme des den Menschen selbst betreffenden Falls ist wohl kaum ein Züchter so unwissend, dass er seine schlechtesten Tiere zur Nachzucht zuließe. Das ist original. In einem seiner Briefe, herausgegeben durch Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, da zitiere ich folgende Aussage von Darwin, von Charles Darwin. Denken Sie daran, wie groß noch vor wenigen Jahrhunderten die Gefahr für die europäischen Völker war, von den Türken überrannt zu werden. Und wie lächerlich eine derartige Vorstellung heute ist. Die zivilisierteren sogenannten kaukasischen Rassen, das sind die Europäer, kaukasischen Rassen haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Mich elektrisiert diese Aussage. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Darwin starb 1882. Und es ging nicht mehr so ganz lang, bis schreckliche Dinge über diese Weltgeschichte gekommen sind. In diesem Sinn. Nun, ich habe den Ausdruck im Zitat verwendet, kaukasische Rasse. Ich muss kurz erklären, im 19. Jahrhundert war es üblich, die Menschheit in verschiedene Rassen zu unterteilen. Insbesondere diese vier Typen. Eins, Kaukasier, das ist die weiße Rasse. Sie sehen hier ein Exemplar. Hier. Ja. Er ist unter uns, allerdings ein bisschen älter heute. Hat heute den 15. Geburtstag gehabt. Ja, und dann ein Beispiel der negroiden Rasse. Schwarz, aus Schwarzafrika. Dann die mongolide Rasse. Das sind Asiaten und Indianer. Und schließlich Australoide, die Aborigines. Ich zitiere aus dem Notebook E von Charles Darwin. Transmutation of Species. Und da schreibt Darwin, wenn zwei Menschenrassen sich begegnen, so verhalten sie sich genauso wie zwei Arten von Tieren. Sie bekämpfen sich gegenseitig, fressen sich gegenseitig, bringen sich Krankheiten und so weiter. Aber dann kommt der entscheidende Kampf, nämlich wer die effizienteste Organisation oder den besseren Instinkt, zum Beispiel bei Menschen, die höhere Intelligenz hat, um sich durchzusetzen. Vielen von uns ist bekannt, dass Darwin die sensationelle Gelegenheit hatte, 1831 mit dem englischen Vermessungsschiff der Beagle auf eine Weltreise zu gehen, die bis 1836 dauerte. Und er konnte so die ganze Welt umsegeln. Sie sehen das hier auf der Karte. Und unter anderem kam er von England her an Afrika vorbei, nach Südamerika und bis runter nach Feuerland und dann weiter an Australien vorbei, Südafrika vorbei und schließlich wieder nach Hause. Da konnte er enorm Material für seine Naturstudien sammeln. Wie gesagt, er kam nach Feuerland, ganz da im Süden von Argentinien. Eine wunderbare Gegend. Und da schreibt Darwin über die Indianer von Feuerland. Wenn sie nicht das fehlende Zwischenglied sind, zwischen Tier, Affe und Mensch, wenn sie nicht das fehlende Zwischenglied sind, sind sie auf jeden Fall nicht weit davon weg, es zu sein. An Professor Henslow schrieb Darwin am 11. April 1833, ich glaube nicht, dass irgendein Schauspiel interessanter sein kann als der erste Anblick von Menschen in ihrer ursprünglichen Wildheit. Es ist ein Interesse, welches man sich nicht gut vorstellen kann, bis man es selbst erfahren hat. Ich werde das nie vergessen, als wir in die Good Success Bay einfuhren. Der Schrei, mit welchem uns eine Partie Feuerländer empfing. Sie saßen auf einer Felsspitze, von dem dunklen Buchenwalde umgeben. Wie sie ihre Arme wild um ihre Köpfe herumwarfen und ihr langes Haar flatterte, schienen sie unruhevolle Geister aus einer anderen Welt zu sein. Noch ein Zitat, aber es ist mir ganz wichtig, dass ich das auch noch bringen kann, in einem Brief an Whitley, am 23. Juli 1834 verfasst. Ich habe aber nichts gesehen, was mich vollständiger in Erstaunen gesetzt hätte als der erste Anblick eines Wilden. Es war ein nackter Feuerländer. Sein langes Haar wehte umher, sein Gesicht war mit Farbe beschmiert. In ihren Gesichtern liegt ein Ausdruck, welcher, glaube ich, allen denen, die ihn nicht gesehen haben, ganz unbegreiflich wild vorkommen muss. Auf einem Felsen stehend stieß er Töne aus und machte Gestikulationen, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere weit verständlicher sind. Das heißt also, das wäre verständlicher, ja? Das Mu der Kühe oder das Mäh der Ziegen. Also er fragte sich, ob die überhaupt eine Sprache haben. Ich muss dabei noch erklären, damals auf diesem Schiff waren unter anderem auch zwei Feuerländer mit von der Partie, die von England mit Charles Darwin zurückreisen durften in ihre Heimat. Man hatte die schon früher einmal geholt und hatte diesen Indianern die Gelegenheit gegeben, eine englische Erziehung und Bildung zu erfahren, nach englische Kleider anzuziehen, mit Schlips und so, ja? Und dann brachte man diese zwei Exemplare wieder zurück und die sollten ihren Stammesgenossen Kultur nach Hause bringen. Aber die Sache kam ein bisschen anders als gedacht. Die zwei Exemplare gingen nach Feuerland zu ihren Kollegen oder ihren Stammesgenossen, ja? Wie würden sagen, Kollegen, für sie sind es Stammesgenossen. Und nach kurzer Zeit hatten sie sich wieder der englischen Kleidung entledigt und wurden wieder so wild wie die anderen. Und von da an war für viele Engländer im 19. Jahrhundert klar, dass eben diese Feuerländer eine Vorstufe, und wenn nicht eine Vorstufe, so nicht weit davon weg sind. Aber nicht alle dachten so. Zum Beispiel Thomas Bridges, 1842 bis 1898, ein Pastor in England, war überzeugt, die Feuerländer sind wirkliche, echte Menschen, die Gott liebt und für die er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und so ging er nach Feuerland. Er hat Wohnsitz genommen und in Ushuaia, das ist diese argentinische Stadt heute, damals sah sie noch ein bisschen anders aus, und er wollte die Sprache und Kultur der Feuerländer lernen, um ihnen die Botschaft der Bibel zu bringen. Und tatsächlich hat der gute Mann so gut gearbeitet, dass er schließlich ein Wörterbuch mit etwa 30.000 Wörtern zusammengestellt hatte. Also er hat die Sprache erfasst und hat gesehen, das war doch ein bisschen mehr als Mu und Mäh. 30.000 Wörter! Keiner von uns hat einen solch aktiven Wortschatz. Deutlich weniger, ja? Und so hat er diesen Menschen die Botschaft gebracht. Aber ich muss sagen, der Kontakt mit den Weißen war ja schon vor ihm zustande gekommen. Und die Krankheiten von Europa waren verheerend. Und so sind in der weiteren Zeit die meisten Feuerländer ausgestorben. Aber dieser Thomas Bridges konnte diesen Feuerländern tatsächlich noch die frohe Botschaft von Jesus Christus bringen. Nun muss ich sagen, die deutsche Militärführung im Ersten Weltkrieg war enorm geprägt durch die Evolutionslehre von Darwin, und zwar durch diesen Selektionsgedanken. Das heißt also, der besser angepasste oder der stärkere setzt sich durch, der schwächere verschwindet und so gibt es eine Aufwärtsentwicklung. Und gerade im ersten Buch steht ja das sogar im Titel 1859, die Entstehung der Arten, on the origin of species, by natural selection, durch natürliche Selektion. Also diese Lehre, der Stärkere vernichtet den Schwächeren. Und das Fazit war, der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte, bis dahin mit 17 Millionen Toten. Aber, was viel weniger bekannt ist, die Sowjetunion, die gleich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde, auf der Grundlage der Oktoberrevolution von 1917, ja? Die hat ihr ganze Basis auch auf die Evolutionslehre aufgebaut. Und das hat Auswirkungen gehabt. Nämlich, man rechnet mit 36 bis 100 Millionen Toten. Menschen, die die Kommunisten beseitigt haben, weil sie nicht mit ihrer Ideologie übereinstimmten. Ich habe vor einiger Zeit mit einer alten russlanddeutschen Frau gesprochen, die mir noch erzählt hat, wie sie als Kind erlebt hat, wie Stalin ihren Vater erschossen hatte. Das ist nur ein Einzelschicksal von Millionen, die vernichtet worden sind. Und die Kommunisten basierten ihre Ethik auf der Evolutionslehre. Und zwar so, schon Karl Marx hat ja sein Werk, das Kapital, Charles Darwin, widmen wollen. Aber die Emma war ganz dagegen. Also ich meine Frau Darwin, ja? Die hatte ja schon mit ihrem Mann auch so große Mühe. Und Darwin hat abgelehnt. Aber Karl Marx hat verstanden, dieser Darwin, das ist unser Mann. Er gibt uns die wissenschaftliche Grundlage für den Klassenkampf. Das Proletariat erhebe sich gegen die Arbeitgeberschicht. Die Revolution und dann die permanente Revolution. So muss sich der Stärkere durchsetzen. Ich weiß, Sie können fast meinen, ich sei einer. Ja, und dann in den Jahren 1938 bis 1945, die Nazis haben ihre Politik auch ganz bewusst auf Darwin aufgebaut. Und ob Hitler Darwin wirklich so falsch verstanden hat, wie manchmal gesagt wird, das können Sie selber beurteilen aufgrund der Zitate, die wir gelesen haben. Das überlasse ich Ihrem Urteil. Jedenfalls wurden in dieser Zeit 6 Millionen Juden vernichtet mit dem Rassenargument. Aber dann im Frühjahr 1945, die Kirchenglocken läuteten, dieser schreckliche Krieg, der Zweite Weltkrieg, war vorbei. Mit etwa 70 Millionen Toten. Und nach 1945 machte sich der Gedanke des Antirassismus enorm breit. Und gerade auch in Deutschland. Das ist ganz enorm, welche Änderung da zustande gekommen ist in der Gesellschaft. Und für viele Leute ist das irgendwie wie selbstverständlich. Aber wenn man denkt, in anderen Teilen der Welt, in der arabisch-islamischen Welt, hatte man ja auch mit Hitler kooperiert. Aber bis heute ist von dort keine Distanzierung gekommen. Und man fordert das in der internationalen Politik auch gar nicht. Das wird irgendwie einfach totgeschwiegen. Aber das Kapitel ist nicht erledigt. Das ist noch offen. Das muss man nebenbei. Warum kam dieser Antirassismus auf ab 1945? Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist der Schock über die Gräueltaten der Nazis. Das hat die Menschen in den verschiedenen Ländern Europas so aufgerüttelt. Und da ist eine Wende gekommen. Aber das Ganze wurde auch benutzt für politische Propaganda der Linken. Indem man auf rechts verweisen konnte, war es besser möglich, das linke Programm als ethisch und als gerecht zu präsentieren. Da sind die, die gegen Rassismus sind, gegen jede Form von Rassismus. Also da konnte man sagen, wir sind ganz anders als die von rechts. Aber gleichzeitig geschah da ein Ablenken von den Gräueltaten der Kommunisten im Osten. Das ist so seltsam. Ich kann als Außenstehender sprechen. Aus der Schweiz, nicht wahr? Ich bin hier ein Außenseiter. Auch ein Außenseiter der EU. Auch ein Außenseiter von Deutschland. Und ich muss sagen, das beeindruckt mich enorm, wie in Deutschland dieses Thema in den Schulen aufgearbeitet wurde. Aber ich muss Ihnen auch sagen, als Außenseiter empfinde ich, dass zum Teil zu weit gegangen ist. Dass man zu weit ging. Indem man irgendwie ständig so wühlt in der Vergangenheit. In einer fast ungesunden Weise. Es ist für mich so wichtig, dass man nie vergisst, was geschehen ist. Nicht wahr? Und für mich ist zum Beispiel die Ausstellung in Jerusalem, Yad Vashem, eine ganz wichtige Ausstellung. Aber ich habe Mühe, dorthin zu gehen. Das macht mich ganz depressiv. Aber ich möchte, dass das nie vergessen geht. Aber schauen Sie, es denkt mich, man ist zu weit gegangen. Und was mich noch eben entsetzt, ist die Tatsache, man spricht ständig über die Vergangenheit der Nazis, aber kaum über die Gräueltaten der Kommunisten im Osten. Im Zusammenhang mit dem Rassismus. Rassismus wird dargestellt als eine Frucht von rechts. Dabei, bei allen Sozialisten findet man diese Frucht. Bei den nationalen Sozialisten und bei den internationalen Sozialisten. Und weiter hat man in der europäischen Politik der vergangenen Jahrzehnte eben diesen Antirassismus benutzt im Kampf gegen Vaterlandsliebe und Nationalismus. Nun, Vaterlandsliebe ist nicht etwas grundsätzlich Schlechtes. Ich glaube, wenn man dankbar ist für das Land, in dem man aufgewachsen ist und für gute Werte, die man da mitbekommen hat, durch die Erziehung, durch die Schule und durch die Nachbarschaft und so weiter, dann ist das etwas Gutes, wenn man das liebt. Und wenn man auch die nationalen Besonderheiten auch schätzt, ist das eine gute Sache. Schlecht ist es nur dann, wenn man das Gefühl hat, wir sind gut und die anderen, die sind schlecht und weniger. Und Nationalismus kann ganz schlecht werden, aber ist nicht grundsätzlich schlecht, wenn man Freude hat eben an dieser nationalen Identität. Als Ausdruck eben der Vielfalt, die es in dieser Welt gibt. Und weiter hat man den Antirassismus benutzt, um eine bewusste Überfremdung Europas zu bewirken, mit dem Ziel der Zerstörung der christlichen Werte in Europa. Das sehen wir vor uns, wie das ganz bewusst so gefördert wurde, um das Christentum schließlich hinzustellen als eine Religion unter vielen Religionen dieser Welt. Aber nicht mehr, dass man nicht mehr sprechen kann von einer christlichen Identität Europas. Und darum sollte auch in einer Verfassung Europas, sollte Gott gar nicht mehr erwähnt werden. Und das ist im Prinzip eine Zerstörung der Geschichte. Und weiter wurde der Antirassismus benutzt im Kampf zugunsten von Homosexualität. Wenn man Homosexualität ablehnt, wird man heute als Rassist bezeichnet. Aber das ist völlig an der Realität vorbeigeschossen. Denn Homosexuelle sind keine Rasse. Das hat mit Rassismus hat das nichts zu tun. Aber das wurde so benutzt. Und weiter sehe ich die Inkonsequenz. Die gleichen Leute, die auf diese Weise den Antirassismus eben propagiert und gefördert haben, haben gleichzeitig in den vergangenen Jahrzehnten die Evolutionslehre enorm gefördert. In Europa. Und zwar bis auf den Punkt, dass vor wenigen Jahren der Europarat eine Resolution beschlossen hat, die allen 57 Mitgliedsländern, da gehört auch die Schweiz dazu, nicht wahr, nahelegt, dass Schöpfungslehre auf keinen Fall im Naturwissenschaftsunterricht gelehrt werden darf. Nur Evolutionslehre. Und die Resolution betont sogar, dass hier eine Gefährdung der Menschenrechte besteht. Würde man die Schöpfungslehre in den Naturwissenschaftsunterricht hineinbringen? Natürlich, denn wir haben ja Freiheit des Glaubens. Im Religionsunterricht darf man über Schöpfungslehre sprechen. Aber unter uns gesagt, augenzwinkernd, das hat natürlich mit der Realität der Wissenschaft nichts zu tun. Ja, so weit sind wir gekommen. Und die gleichen Leute, die so den Antirassismus gefördert haben, die haben seit der 68er-Bewegung ganz besonders, aber schon davor, ganz massiv die Abtreibung als Recht der Frau gefördert. Mit dem Resultat, dass seit der Liberalisierung zuerst in den USA 1973, als Folge der 68er-Bewegung, dann kam die Liberalisierung in Frankreich, Italien und so weiter, heute, nach WHO-Angaben, werden weltweit etwa 40 Millionen Babys im Mutterleib getötet. Jedes Jahr. Wie kann man gegen Rassismus sein und so etwas fördern? Das überschreitet ja alle Weltkriege. Und alle Religionskriege der Vergangenheit. Ja, und eine Aufrechnung ergibt, seit der Liberalisierung der Abtreibung 1973 in den USA, ergibt das mehr als 1 Milliarde Tötungen von Babys im Mutterleib weltweit. Bis heute. Das ist die größte Tötungsaktion der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber das wurde und wird gefördert von denen, die Antirassismus so betonen. Und darum merken Sie, der Antirassismus, Sie werden das noch wahrnehmen heute Abend, ist mir eine ganz wichtige Sache. Aber hier glaube ich nicht an die ethische Aufrichtigkeit. Im Allgemeinen. Es gibt natürlich die Leute, die ganz aufrichtig und geradlinig denken, das auch so meinen. Aber das ist nicht die Stoßrichtung, nicht wahr? Nun möchte ich noch etwas sagen über Rassismus in der Antike, in der alten Welt. Die alten Griechen haben sich schon gesehen als überlegen über die anderen Volksstämme. Also lange vor Darwin, den Rassismus gab es schon immer. Aber Stephen Gould sagt, er wurde einfach viel stärker nach 1850. Aber der Rassismus ist offensichtlich etwas, das in der menschlichen Natur drin steckt. Dieses böse Empfinden, ich bin besser als der andere. Nicht wahr? Und so dachten die alten Griechen. Und der große Philosoph Aristoteles. Nicht wahr? Man sagt, Plato und Aristoteles und alle weitere Philosophie des Abendlandes sind nur noch Fußnoten dazu. Etwas überspitzt, nicht wahr? Aber der große Aristoteles sagte, die Barbaren, das sind die Leute aus den Stämmen, aus den anderen Völkern, die Barbaren sind minderwertig. Wie Tiere zu behandeln, zur Sklaverei geboren. Und die alten Römer haben das griechische Denken ja ganz wesentlich übernommen in ihre Kultur. So dachten sie über die Barbaren. Übrigens, das Wort Barbaren, griechisch, Barbaros, kommt von einer lautmalerischen Herkunft. Bar. So haben die Griechen empfunden, wie diese Leute aus den Stämmen, nicht wahr, die Germanen und die Kelten und aus der Schweiz und so, sprachen. Und viele andere Völker. Aber schauen Sie mal, genau in diese Welt hinein wurde Jesus Christus vor 2000 Jahren, etwas mehr als 2000 Jahren geboren. Und er hat seinen Jüngern schließlich den Missionsbefehl gegeben, dass seine frohe Botschaft allen Völkern der Welt gebracht würde. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir den Missionsbefehl von Jesus Christus. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier wird klar betont, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus ist für alle Menschen. Was heißt das? Die Enden der Erde. Das hat nichts damit zu tun, dass man zu biblischen Zeiten gemeint hätte, irgendwo kommt mal der Abgrund, ja, wenn man immer weiter wandert oder mit dem Schiff reist. Nein, in Hesekiel 5, Vers 5 wird Jerusalem, das sich befindet am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, bezeichnet von Gott her gesehen als Mittelpunkt in Gottes Geografie. Und so werden die Länder der Welt von Israel aus beurteilt. So ähnlich wie bei unserer Weltkarte, wo man alles, man hat Europa im Zentrum und alles andere wird von Europa aus gesehen, ja? Die Amerikaner sind ein bisschen anderer Ansicht. Und darum kommt dann dort auch der Pazifik anders zu liegen. Aber schauen Sie mal aus dieser Sicht, die Enden der Erde im Süden wäre das zum Beispiel Südafrika. Oder in einer anderen Himmelsrichtung, Zwischenhimmelsrichtung, Feuerland ist am Ende der Welt. Oder Alaska. Oder Skandinavien. Oder der östliche Teil von Russland und China. Und so weiter. Neuseeland. Die frohe Botschaft für alle Völker. In Matthäus 24, 14 sagt Jesus Christus in der Endzeitrede Folgendes. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Jesus Christus sagt in der Endzeit, und das ist in der biblischen Prophetie die Zeit, wenn das jüdische Volk nach langer Zerstreuung in aller Welt einmal wieder heimkehren würde in das Land der Vorfahren, um den Staat Israel wieder zu gründen, um die Wüste wieder zum Aufblühen zu bringen und so weiter und so fort. Ich habe ja ein Buch verfasst mit dem Titel Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Es sind noch ein paar wenige Exemplare am Büchertisch zu haben. Und die nächste Auflage kommt im Januar. Also, dort habe ich gezeigt, es gibt mehr als 175 Prophezeiungen über Endzeit, die haben sich in unserer geschichtlichen Epoche erfüllt. Und eine davon ist, in dieser Zeit, wenn die Juden wieder heimkehren werden, wird das Evangelium alle Nationen der Welt erreichen. Im griechischen Text steht nicht Laoi, Völker, sondern Ethnoi. Das ist die größte soziale Einheit. Nicht wahr? Es gibt viele Nationen, die bestehen aus zahlreichen Völkern, wie Indien, Russland und so weiter. Und heute ist es wirklich so, dass nun alle Nationen der Welt erreicht worden sind. Genau in der Zeit, in der 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten der Welt, aus über 130 verschiedenen Ländern, zurückgekehrt sind ins Land der Vorfahren. Und den Staat wieder gegründet haben 1948. Aber Sie sehen, da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen vom Thema abgewichen. Unser Thema ist zu zeigen, Jesus Christus will die Botschaft für alle Menschen, für alle Völker. Und es sollen auch alle Völker erreicht werden, bis zur Zeit, wo er dann wiederkommen würde. In der Epoche, wenn alle Nationen erreicht sind, dann wird das Ende kommen, sagt er. Aber Sie können nichts rechnen. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus Christus einem der führenden Rabbiner des damaligen Judentums, denn also hat Gott die Welt geliebt. Er sagt nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das wäre auch richtig. Aber es wäre auch richtig, wenn man sagen würde, also hat Gott Deutschland geliebt oder Thailand. Aber hier steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da wird klar, Gott liebt alle Menschen. Und der Apostel Paulus schreibt über diese Menschen aus allen möglichen Völkern, die schon ab dem ersten Jahrhundert zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Alle diese Menschen wurden zusammengefasst unter dem Ausdruck Ekklesia, Gemeinde oder Kirche. Und da sagt der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Und hier wird klar, das Evangelium hebt die kulturellen Unterschiede auf. Es spielt keine Rolle, aus welchem Volk man kommt. Ob man griechischer Kultur angehörig ist oder ob man Jude ist. Man hat als Jude keinen Vorrang. Und dann wird weiter betont, in diesem Zusammenhang, vor Gott macht die Beschneidung oder Vorhaut keinen Unterschied. Und es kommt nicht darauf an, ob man ein Barbar ist. Da haben wir das griechische Wort Barbaros. Und dann wird auch hinzugefügt, Skythe. Die Skythen waren ein ganz besonders wildes Volk. Ein ganz besonders barbarisches Volk da beim Schwarzen Meer. Oben. Unter uns gesagt, das ist die Ukraine. Ja? Spielt alles keine Rolle. Christus alles und in allen. Wird alles aufgehoben. Und die ersten Christen, die liebten sich eben als Brüder und Schwestern. Und das war egal, woher jemand kam. Der Apostel Johannes wurde in der Vision entrückt in den Himmel. Und dann sieht er die 24 Ältesten, sie symbolisieren alle durch Jesus Christus Erlösten der Gemeinde, der Kirche, einmal im Himmel. Und dann steht in Offenbarung 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Sie beten Jesus Christus an. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Da haben sie jetzt auch Laos, ja? Volk. Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das heißt, es spielt keine Rolle, aus welchem Stamm man kommt. Und diese Menschen haben sogar königliche Würde. Wenn Jesus Christus einmal in der Zukunft Ordnung und Frieden in diese Welt bringen wird, dann werden sie mit ihm zusammen herrschen. Aber im Klartext würde es heißen, auch Feuerländer. Ja, auch Feuerländer. Das Evangelium verleiht königliche Würde. Nun gehen wir weiter zu der Frage Rassen woher. Aber nochmals, ich schreibe das in Anführungs- und Schlussstrichen. Rassen. Nicht wahr? Die meisten von uns wissen, dass wir in unseren Körperzellen im Zellkern ein Riesenmolekül haben, aber ganz verkleinert untergebracht, das DNS oder DNA-Molekül. Das kommt in den Körperzellen zweimal vor, zweimal ein Meter lang. In den Körperzellen mit den 46 Chromosomen. Und wie ist das aufgebaut? Dieses Riesenmolekül besteht aus kleinen Molekülen, die zusammengesetzt sind. Und zwar vier verschiedene Basen. Und jede Base kann man sich vorstellen wie ein Buchstabe. Sagen wir mal A, B, C, D. Ja? Und die wirken also, die haben die Bedeutung von Codezeichen. Sie kennen das ja vom Morsen her. Mit Punkt und Strich. Und ein drittes Zeichen. Leerschlag. Kann man alles sagen. Ba, 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 ba. Und so weiter. Und wer das kann, der wüsste genau, welche Buchstaben das jetzt gewesen sind. Und da haben wir also vier Zeichen. Und diese Codezeichen werden abgelesen und das hat zur Folge, während wir im Mutterleibe geformt wurden, bis nach ungefähr 9 Monaten dann das Baby da war, in den Armen der Eltern. diese ganze Entwicklung war vorkodiert mit diesen vier Buchstaben. Das ist fantastisch. Ein Computerprogramm ohne Parallele. Und es ist so, in unserem Körper, in jeder Zelle haben wir da 3 Milliarden Buchstaben. Wir sind wandelnde Bibliotheken, nicht wahr? 3 Milliarden Buchstaben, aber nicht bei allen Menschen steht genau das Gleiche. Darum haben sie eine andere Nase als ich. Ja? Andere Augenfarbe und so weiter. Das hängt mit kleinen Unterschieden, die es doch gibt, zusammen. Aber die Unterschiede sind von Mensch zu Mensch sehr klein. Die Abweichung liegt bei 0,2%. Aber irgendwo muss ja der Unterschied liegen, ja? Sonst würden wir alle gleich aussehen. Aber woher kommt denn die Hautfarbe? Rot und gelb und weiß. Nun, im Wesentlichen hängt das zusammen mit einem Farbstoff, Melanin, der in gewissen Hautzellen produziert wird. Es gibt Leute, die haben sehr viel Melaninproduktion und die haben schließlich dadurch eine schwarze Haut. Es gibt Leute, die haben fast keine Melaninproduktion und die haben eine sehr weiße Haut, manchmal fast ein bisschen durchsichtig, ja? Und alles dazwischen hängt zusammen mit verschiedenen Graden der Melaninproduktion. Und übrigens, rote Hautfarbe gibt es gar nicht. Schauen Sie sich doch mal einen Indianer von ganz nahe an. Ein bisschen unauffällig, oder? Und die sind nicht rot. Aber es gibt alle möglichen Abstufungen von braun. Und auch in Südamerika, auch in Nordamerika, die sind nicht rot. Aber die können recht unterschiedlich sein. Und die Chinesen, schauen Sie sich mal einen Chinesen, unauffällig, ganz, ganz gut an. Die sind nicht gelb. Aber eben, es gibt Unterschiede in der Bräune. Also es gibt alle Abstufungen von Braun. Und dieses Melanin ist wirklich ein fantastischer Farbstoff. Denn er kann UV-Strahlung kann er enorm gut abfangen. Das heißt also, es ist ja so, die UV-Strahlung, gerade im Sommer, regt die Bildung von Melanin an bei uns. Und wir brauchen dieses Melanin, um dann eben UV-Strahlung, die Energie, abzufangen. Und das ist ein Schutz vor Hautkrebs. Darum ist es so wunderbar, dass die Leute so dunkel sind in Afrika. Das ist genau der richtige Ort, wo man dunkel sein muss. Das ist ein enormer Schutz gegen Hautkrebs. Und Sie sehen auch im Allgemeinen, wenn Sie so die Äquatorialgegend anschauen, weltweit und darum herum, dort sehen Sie auch die Konzentration der Leute, die stark Melanin produzieren. Aber es gibt auch Albinos bei den Aborigines. Albinos sind Leute, die aus krankhaften Gründen können die kein Melanin produzieren. Und das ist ganz schlimm. Wenn ein Aborigines, wie hier auf dem Bild, Albino ist, die Leute werden im Allgemeinen abgelehnt. Als irgendwelche dämonischen Wesen. Das ist ganz schlimm. Aber diese junge Frau da, gut, natürlich die Nase und die Lippenform, ist nicht unbedingt sehr typisch europäisch, aber sonst könnte man die schnell als Europäerin ausgeben, nicht wahr? Übrigens, wenn ich schon bei den Lippen bin, es gibt tatsächlich Leute, die haben den Eindruck, Leute mit breiten Lippen, die sehen eher irgendwie so vorstufenhaft aus. Aber das ist oft so, dass die Leute hier in Europa gar nicht wissen, was die anderen über uns denken. Es ist nämlich so, die finden, diese schmalen Lippen, die erinnern ungemein an den Schimpansen. Also die sehen in uns schon etwas eher Schimpansenhaftes. Aber lassen wir das. Es hat eben damit nichts zu tun. Und es ist so, bei einer Heirat zwischen Schwarzen und Weißen gibt es Mulattenkinder Und schon in der ersten Generation hat man wieder neue Rassen, in Anführungs- und Schlussstrichen. Da kann ein Kind, kann ziemlich weiß, ziemlich hell sein. Eines ist so zwischendrin, so ein Braun, das heute in unserer Gesellschaft bei manchen sehr beliebt ist. Und dann ein weiteres Kind kann ziemlich deutlich schwarz sein. Ich habe einen Freund in Afrika, der ist auch so ein Mischling, aber er selber kam sehr dunkel heraus. Er hat einen Bruder, der ist so schön hellbraun, ja. Er war sehr dunkel, aber in der Schule haben die ihn immer ausgelacht. Haben gesagt, Weißling, Weißling, Weißling. Wurde deswegen abgelehnt von seinen schwarzen Freunden. Ja, aber dabei ist ja der Unterschied nur eine so kleine Sache. Jetzt kommt nämlich die moderne Genetik, Erforschung des Erbgutes dazu. Und da haben wir Folgendes festgestellt. Der Unterschied im Erbgut zwischen zwei zufällig ausgewählten Menschen aus aller Welt, sagen wir aus dem Kongo, Schwarzafrika, und aus München, liegt bei ungefähr 0,2%. Ja, jetzt habe ich doch schon vorhin gesagt, das allgemein so zwischen zwei Menschen, sagen wir einer aus München, einer aus Berlin, der Unterschied etwa 0,2% ausmacht. Ja, das ist so. Das war eine Riesenüberraschung für die Evolutionisten. Die Unterschiede sind so minimal. Der Unterschied im Erbgut, der damit zu tun hat, mit dem, was wir Rassenmerkmale nennen, liegt bei 0,012%. Das ist minimal. Ich würde sagen, dieser Unterschied ist banal. Aber warum bleibt es dann trotzdem so im Durchschnitt 0,2? Es ist eben so, da kann einer in München aufwachsen und hat ein Riesenproblem. Er braucht Blut. Nimmt er unbesehen das Blut seines Nachbarn und stirbt. Weil der eine andere Blutgruppe hat. Aber hätte er doch einen Schwarzen gefragt aus Lomé in Togo, und der hat die gleiche Blutgruppe, der hätte er überleben können. Ich weiß, es gibt viele Dinge in unserem Körper, die sieht man von außen nicht. Aber die sind genau gleich eben bei einem Afrikaner wie bei einem durchschnittlichen Europäer. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt noch mehr solche Beispiele, die Unterschiede sieht man nicht. Und das, was man nennt Rassenmerkmale, die springen einfach ins Auge. Wenn jemand Schlitzaugen hat, das springt nicht mehr ins Auge, aber der Unterschied ist banal. Und jetzt können wir Folgendes sagen. Wir sind weltweit eine Familie. Aber das hat der Apostel Paulus schon längst gesagt in seiner Areopagrede in Athen. Apostelgeschichte 17,26. Und er, Gott, hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Schauen Sie sich das mal an, diese vier Typen. Da haben wir Nummer 1 einen Afro-Kariben und daneben einen Europäer. Ich sehe ein bisschen schmales Gesicht, helle Hautfarbe. Und dann ein Ostasiate, Nummer 3. Und 4 ein Westasiate. Ja, Sie sehen, die Schlitzaugen sind nicht ganz gleich ausgeprägt da wie hier. Ja? Aber es ist alles der gleiche Typ. Photoshop macht es möglich. Ein bisschen das Gesicht gestaucht, ein bisschen aufgehellt und schon haben Sie diese 0,012% am Computer bewerkstelligt. Das sind in Wirklichkeit ganz kleine Unterschiede. Natürlich, da hat man gearbeitet mit den Lippen, ja? Ja, der sieht jetzt ein bisschen schimpansenhafter aus. Finden gewisse, ich nicht. Und wie gesagt, dieses asiatische Mandelauge. Es ist so auffällig, aber das ist nichts. In der Augenlidfalte befindet sich etwas mehr Fett als bei einem europäischen Auge. Das ist im Erbgut, in den Genen, ein extrem kleiner Unterschied. Und wenn Sie das unbedingt brauchen, das kann Ihnen der Chirurge machen. Sie sehen, Das ist jetzt ein typisch europäisches Auge. Da in der Augenlidfalte gibt es weniger Fett als hier. Aber offen gesagt ist doch beides schön. Und die Vielfalt ist doch schön. Ja, und wenn wir schon bei der Vielfalt sind. In den vergangenen 300 Jahren hat man so viele Hunderassen gezüchtet. Wie war das möglich? Das hat mit Evolution jetzt gar nichts zu tun. Sondern diese Urhunde, die hatten einen großen Genpool. Ich habe gesagt, im Erbgut ist aufgeschrieben, wie man gebaut werden soll. Bei mir steht grüne Augen und so weiter, ist alles so kodiert. Aber ich habe wahrscheinlich in meinem Erbgut noch mehr Informationen, wie man auch andere Farben machen kann. Allerdings irgendwie, meine Frau, die ist da viel stärker gewesen. Die hat die blauen Augen einfach so durchgegeben, ja. Aber es ist so, man hat im Erbgut oft mehrere Möglichkeiten und diese mehreren Möglichkeiten sind ein Pool. Und bei gewissen Tierarten ist dieser Pool ganz klein. Zum Beispiel beim Gepard ist der Genpool so klein, dass der kaum mehr auf die Umwelt bei den Nachkommen reagieren kann. Und darum ist er vom Aussterben so bedroht. Aber Tierarten, die einen großen Genpool haben, die können dann besser, wenn die Umweltverhältnisse sich verändern, können die durch diese Variationsmöglichkeiten besser überleben. Und diese Möglichkeit der Variationen macht man sich genau zunutze in der Zucht. Und durch gezieltes Vorgehen bei der Zucht kann man diese Programme, diese Vielfalt der Programme herausholen. Und dann entstehen all diese ganz verschiedene Ohren, verschiedene Schnauzen, ja. Da sollte ich vielleicht noch einen Boxerhund hinzufügen. Enorm. Aber das Ganze funktioniert ganz einfach. Also, der Kreis deutet an, wir haben eine Grundpopulation von einer bestimmten Tierart. Und jetzt möchten wir neue Rassen. Ja, dann nehmen wir ein paar Pärchen, sagen wir drei Pärchen, raus. Und nochmals drei Pärchen. Und nochmals drei Pärchen. Ja, aber jetzt diese drei Pärchen hier, die dürfen nur noch untereinander sich fortpflanzen und die dürfen ja nicht mehr zur Ausgangsgruppe zurück. Sonst geht alles wieder kaputt. Ja? Und auch da diese zweite Gruppe und diese dritte Gruppe. Und dann innerhalb von wenigen Generationen kann man auf diese Art neue Rassen kriegen. Das ist fantastisch, wie das funktioniert. Und das war nach der Bibel genauso mit der Sintflut. Ich war, die Menschen wurden durch die Sintflut reduziert auf 8 Menschen. Noah, seine Frau und ihre 3 Söhne und deren Frauen, Ehefrauen. Und die Bibel sagt über Sem, viele Nachkommen haben sich in Asien ausgebreitet, Japhet, die Bibel sagt, er ging nach Europa, und Ham, manche Nachkommen sind nach Schwarzafrika gegangen. Von da aus wurde die ganze Menschheit bevölkert. Zuerst haben sich die Nachkommen von Noah zusammengehalten, zu einer Kultur in Babylon, wollten den Turm von Babel bauen, dann kam die Sprachenverwirrung, die Stämme konnten sich nicht mehr verstehen, da haben sie begonnen zu wandern. Und haben sich so geteilt. Aber jetzt sehen Sie, jetzt ist genau das geschehen. Endlich sind sie aus der Ursprungspopulation ausgebrochen. In kleineren Gruppen. Und dann haben die nur noch untereinander geheiratet. Innerhalb von wenigen Generationen konnten sich neue Rassen, in Anführungs- und Schlussstrichen, denn es ist ja nur ein so kleiner Unterschied, der da herauskam, in neue Rassen aufsplittern. Nicht wahr? In 1. Mose 7, Vers 7 lesen wir, und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gingen in die Arche vor den Wassern der Flut. Und Noah landete auf dem Gebirge Ararat. Und von dort aus hat sich dann die ganze weitere Menschheit nach der Bibel entwickelt. Sie können das nachlesen in 1. Mose 10, Vers 32. Das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern. in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. Der Apostel Paulus sagt, eine Ansprache vor Barbaren, in Apostelgeschichte 14, Vers 16, Gott, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Nach dem Turmbau und der Sprachenverwirrung sind die Völker ausgewandert und dadurch entstanden die sogenannten Rassenmerkmale. Ganz klar nach den Regeln der natürlichen Zucht. Apostelgeschichte 17, 26, ich zitiere nochmals aus der Areopagrede von Paulus in Athen. Und er, Gott, hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Sehen Sie, wie auch er betont, den einzelnen Menschen. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Noah und seine Söhne hatten alle Gene im Erbgut, die es heute weltweit gibt. Sie hatten einen großen Genpool. Wären die Menschen immer zusammengeblieben, so hätten sich keine Rassen bilden können. Aber als Folge der Sprachenverwirrung gingen den einzelnen Volksgruppen gewisse Gene verloren. Und 1. Mose 10, die Völkertafel, beschreibt also, wie die Nachkommen der Söhne Noahs, Japhet, Ham und Sem, wie sie begonnen haben, die ganze Erde zu bevölkern. Was ich jetzt erzähle, habe ich schon heute Nachmittag einigen, die hier waren, erklärt. Aber ich will das ganz kurz nochmals wiederholen, denn das gehört zu diesem Thema. Man hat in der jüngeren Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, sehr viel Gewicht darauf gelegt, in der Naturwissenschaft auf Forschung im Erbgut, in den Genen. Und manche Forscher haben sich auf einen kleinen Abschnitt unseres Erbgutes besonders konzentriert. Und es ist so, es gibt einen kleinen Abschnitt unseres Erbgutes, das ist untergebracht, nun nicht im Zellkern, sondern in kleinen Energiemaschinen in den Zellen des Körpers, in den Mitochondrien. Und darum nennt man dieses Erbgut die mitochondriale DNA oder DNS. Und es ist so, dass dieser Abschnitt wird nur von der Mutter weitergegeben. Und zwar an Söhne und Töchter. Aber die Söhne können es nicht mehr weitergeben. Das geht nur über die Mutterlinie. Und darum haben wir gemerkt, dieser Abschnitt eignet sich sehr gut, um die Mutterlinie zu erforschen. Es ist ja so, auch da findet sich dieser Code mit den vier Buchstaben. Aber im Lauf der Generationen gibt es da gewisse Buchstabenverschiebungen. Man nennt das Mutationen. Und die können entstehen, zum Beispiel durch UV-Strahlung oder kosmische Strahlung oder auch durch Kontakt mit gewissen Chemikalien. Und diese Mutationen, die sind nicht ein Problem. An anderen Orten im Erbgut kann das sehr problematisch sein, dass man dann Schädigungen hat. Aber in der mitochondrialen DNA machen diese Abweichungen nichts aus, was man irgendwo sehen könnte. Aber man hat festgestellt, dadurch bildet sich so ein Muster von Buchstabenverschiebungen. Und Leute, die ganz eng miteinander verwandt sind, die haben fast das gleiche Muster. Und so hat man herausgefunden, ja, auf diese Art kann man herausfinden, wie nahe zwei zufällig gewählte Personen miteinander verwandt sind. Man kann sogar sagen, auf wie viele Generationen zurück die verwandt sein müssen. Und Da hat sich ganz klar ergeben, diese mitochondriale DNA weist darauf hin, alle Menschen, die heute leben, stammen von einer Frau ab in der Vergangenheit. Und diese Frau hat man genannt die mitochondriale Eva. Und damit meinten diese Naturwissenschaftler, die das so entdeckt haben und bearbeitet haben, die mitochondriale Eva, das ist einfach die letzte gemeinsame Mutter aller heute lebenden Menschen. Und da wollte man herausfinden, wann hat die gelebt? Nicht wahr? Anhand dieses Abschnittes kann man heute sogar sagen, wenn Sie das einschicken an ein Labor, das kostet etwas etwa 100 Euro, dann können Sie innerhalb von sagen wir, 2-3 Monaten, wenn Sie das bei igenea.ch einschicken, das ist eine Firma in der Schweiz, die aber zusammenarbeitet mit einem Labor in den USA. Und nach 2-3 Monaten erfahren Sie, welches Ihr Urvolk war vor 3000 Jahren. Ob auf der geraden Linie, Mutterlinie, also die Mutter der Mutter der Mutter der Mutter der Mutter der Mutter, die Seitenlinien sieht man nicht. Da sind sie eindeutig helvetischer Abstammung. Keltischer Abstammung. Das gibt es natürlich auch in Deutschland. Das sind nicht alle Germanen. Aber Sie können auch da schauen, ob sie wirklich germanisch sind. Aber es kann auch sein, dass man feststellt, ihre Vorfahren waren Hellenen, Griechen. Und ich weiß von einem Schweizer, der hat das bei sich gemacht. Und der hat damit gerechnet, dass er jüdische Vorfahren hat. Und da kam heraus, der stammt von einem finnländischen eingeborenen Volk ab. Aber das heißt nicht, dass er keine jüdischen Vorfahren hat. Denn wenn sein Großvater Jude war, sieht man das eben auf dieser Mutterlinie nicht. Ja, und so haben auch Schweizer die Gelegenheit zu sehen, dass etwa 10% stammen aus dem Balkan. Aber nicht von denen, die da in den letzten Jahrzehnten oder Jahren eingewandert sind, ja? Sondern solche, die man betrachtet als wirkliche Schweizer. 10% gehen auf den Balkan zurück. Interessant, solche Dinge zu wissen. Und auch viele erleben eine Überraschung, dass sie sehen, ja, auf der geraden Linie habe ich jüdische Abstammung. Gar nichts davon gewusst. Ja, und man kann dann auch eben herausfinden, dass man mit anderen Leuten, die einen Test auch machen, abgeglichen wird und man kann sehen, über wie viele Generationen zurück man eben verwandt ist. Und das hat man jetzt in den vergangenen Jahren auch besonders ausgenutzt für die Stammbaumforschung. Ich weiß, es gibt manche Leute, die haben sich so viel Mühe gegeben, haben diese Archive und Kirchen abgesucht, um einen Stammbaum, sagen wir, bis ins 17., 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Aber jetzt, wenn Sie das kombinieren mit Genforschung, wird das Ganze noch viel interessanter. Und Sie kommen auch viel, viel weiter zurück. Nun, ein Team von der Berkeley University wollte berechnen, wann hat die letzte gemeinsame Mutter der Menschheit gelebt? Und die sind bei ihrer Berechnung ausgegangen, unser Vorfahre sei der Schimpanse. Und da haben sie also die Unterschiede zur mitochondrialen DNA bei Schimpansen gerechnet mit einer bestimmten Annahme von Mutationsgeschwindigkeit, wann dann die letzte gemeinsame Mutter gelebt haben muss. Und sie kamen auf etwa vor 150.000 Jahren. Alle Menschen wären verwandt zurück auf diese mitochondriale Eva vor 150.000 Jahren. Aber es ist so, die Forschung macht ja ständig Fortschritte. Und 1997 kam eine andere Arbeit heraus. Ich muss erklären, dass 1987, das hat Furore gemacht in den Medien. Überall konnte man von dieser mitochondrialen Eva lesen, nicht wahr? Aber dann, als die Arbeit kam von 1997, A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region, durch Parsons und Thomas, das hat kein großes Echo in den Medien gegeben. Und ist mir klar, warum. Die haben das zwar veröffentlicht in Nature Genetics, und ich habe hier auch noch die Internetseite angegeben, wo Sie das finden können. Also das sind ganz renommierte Naturwissenschaftler, anerkannte Leute. Aber die haben noch nicht mehr hypothetisch von einem Schimpansen her mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die sie annahmen, gerechnet, sondern die haben jetzt mit den bestehenden Stammbäumen gerechnet. Wie schnell von Generation zu Generation verändern sich die Buchstaben. Und die haben herausgefunden, die Mutationsrate ist viel höher, als die Leute von Berkeley gemeint haben. Etwa 20 Mal schneller geht das. Das heißt, die letzte gemeinsame Mutter muss gelebt haben vor circa 6.000 bis 6.500 Jahren. Meine Damen und Herren, das ist eine Katastrophe für die Evolutionslehre. Das macht alles kaputt. Das würde also heißen, die Aborigines sind mit uns verwandt, spätestens zurück auf 6.000 Jahren. Und alle Völker. Nun, das entspricht genau der biblischen Chronologie. Eva entstand gemäß der biblischen Chronologie vor 6.131 Jahren. Es liegt genau in dem Rahmen. Aber jetzt sehen Sie, warum hat man das nicht groß veröffentlicht in den Medien? Wir haben keine unabhängigen und neutralen Medien. Die sind alle Interessen gesteuert. Nun ist es so, man hat die ganze Menschheit in Haplogruppen eingeteilt. Stellen Sie sich vor, diese gemeinsame Mutter der ganzen Menschheit, das wäre der Baumstamm, und dann kommen die Äste heraus. Und diese verschiedenen Äste, das sind die Haplogruppen. So wie sich die Menschen da abgezweigt haben. Und wenn Sie diesen Test machen, dann werden Sie vielleicht erfahren, Ihre Haplogruppe ist J. Sie sehen, diese jüdische Haplogruppe, die ist verbreitet in Europa bis in den Nahen Osten. Aber daneben gibt es I, K, H, T, U, V, W, X. Sehr verbreitet in Europa. Aber in Schwarzafrika ist ganz typisch die Haplogruppe L. Und zwar aufgesplittert in L1, L2, L3. Im Nahen Osten finden Sie N und M. Und sehen Sie in Asien, sehr verbreitet A, B, C, D. Aber auch bei den Indianern. In Amerika. Ja, und zwar Nord- und Südamerika. Sehen Sie das? Das stimmt also, dass die Ostasiaten sehr eng verwandt sind mit den Indianern. Die sind offensichtlich, manche von ihnen ausgewandert über die Beringstraße und dann hinübergegangen nach Nordamerika und von da aus über Mittelamerika sind sie runtergegangen bis nach Feuerland. Das sind keine Vorstufen der Menschheit, diese Feuerländer. Ja, und was mich auch noch sehr interessant dünkt, die Haplogruppe X in Europa, die findet man auch in Nordamerika. Also da ist irgendwie auch ein Austausch noch so direkt geschehen. Ja, und die Aborigines, die gehen ziemlich direkt aus dem Nahen Osten über Indien und dann sind sie nach Australien gegangen. Die stammen also nicht von den Ostasiaten ab. Aber es ist alles eine Familie. Und man kann effektiv die ganze Menschheit auf die Haplogruppen L, N und M zurückführen. Drei Haplogruppen. Nun, ich habe Ihnen erklärt, die Bibel sagt, dass Noah drei Söhne hatte und die hatten alle eine Frau geheiratet. Und offensichtlich hatte Frau Ham die Haplogruppe L. Und dann gab es noch N und M zwischen Frau Japhet und Frau Sem aufgeteilt. Ja? Und heute kann man sogar sagen, die Frau Sem und die Frau Japhet waren etwas näher verwandt als mit der Frau Ham. Also wenn man die Generationen vor der Sintflut zurückgehen würde. Solche Details kann man sogar jetzt ermitteln. Aber es ist klar, die ganze Menschheit ist genau so entstanden, wie die Bibel das sagt. Und dabei ist es interessant, weltweit findet man bei den Völkern Parallelen in ihren Erzählungen zu den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Mit Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Turmbau, Sprachenverwirrung und Zerstreuung. Das ist ja das gemeinsame Erbe, das sie noch von Vater Noah mitbekommen hatten. Aber dann ab dem Turmbau von Babel, 1. Mose 11, da haben sich die Völker geteilt. Und dann kommt Kapitel 12, die Berufung Abrahams, der zum Stammvater Israels wurde. Und in den weiteren Kapiteln der Bibel finden Sie keine weltweiten Parallelen mehr. Nur bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie nach der Bibel die Völker, wo sich die Völker aufgetrennt haben. Und ich möchte Ihnen Beispiele zeigen. Man hat also 300-400 Sintflutberichte gefunden, weltweit auf allen 5 Kontinenten, bei den Völkern, die in vielen Details mit dem biblischen Bericht übereinstimmen. Aber auch Turmbau- und Sprachenverwirrungsgeschichten. Wie hier, da hat ein Missionar, der unter den Miao in China, das sind nicht Katzenhalter oder sowas, das Volk heißt einfach so, der hat unter den Miao in China gewirkt und die haben ihm eine Geschichte erzählt. Lohan zeute Kusau Mesai. Lohan zeute Elan und Ngashur. Ihre gezeugte Nachkommenschaft wurde zu Stämmen und Völkern. Ihre Nachkommen gründeten Niederlassungen und Städte. Ihr Gesang bestand aus den gleichen Melodien und derselben Musik. Ihr Sprechen vollzog sich mit denselben Wörtern und derselben Sprache. Da sagten sie, lasst uns eine sehr große Stadt bauen, lasst uns einen sehr hohen Turm bauen, bis zum Himmel. Dies war falsch, doch sie führten ihren Entscheid aus. Nicht recht war es, doch unbesonnen beharrten sie darauf. Da schlug sie Gott und änderte ihre Sprache und ihren Akzent. Herabgekommen im Zorn verwirrte ihr Töne und Stimmen. Des einen Sprechen hat keine Bedeutung für den anderen, der ihn hört. Er spricht mit Worten, doch können sie ihn nicht verstehen. So wurde die Stadt, die sie bauten, nie vollendet. Der Turm, den sie machten, muss nun unvollendet dastehen. In Hoffnungslosigkeit trennen sie sich und verteilen sich unter dem ganzen Himmel. Sie verlassen einander und umgehen die Welt. Sie kommen zu 6 Ecken und sprechen die 6 Sprachen. Und der Missionar hat das aufgeschrieben. Aber die Details sind enorm. Sogar bei den Namen kann man die Details feststellen mit der Bibel. Das ist fantastisch. Aber von den späteren Geschichten, da haben sie nichts. Aus der späteren Bibel. Oder gehen wir zu den Karen, zu diesem Bergvolk, das sie in Burma, also Myanmar heute, Thailand und Indien finden. Das ist ein Volk im Urwald. Wir haben in diesem Sommer, als ich Bibelwochen gehalten habe in Thailand, haben wir die Karen besucht, in einem ihrer Dschungeldörfer. Und ja, da habe ich eine schlechte Erinnerung. Meine Frau ist dann auf den Balkon hinausgegangen, so eine Bambushütte. Und der Balkon ist zusammengebrochen. Und meine Frau hat noch heute einen Schaden davon. Aber glücklicherweise am Knie und nicht am Kopf. Ja, und darum, uns verbindet schon etwa eine besondere Geschichte mit den Karen. Und diese Karen haben von Generation zu Generation haben die Gesänge überliefert. Und das ist fantastisch. Da haben schon Leute gedacht, ja vielleicht sind das Nachkommen der 10 Stämme Israels, die ja ausgebreitet wurden. Das kann aber nicht sein, weil die haben nur so fantastische Parallelen zu den ersten 11 Kapiteln der Bibel und nicht zu später. Nichts von Auszug und aus Ägypten und Durchzug durchs Rote Meer und so weiter. Nichts. Ich zitiere aus dem Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Ein Gesang. Iwa bildete ursprünglich die Welt. Er bestimmte Essen und Trinken. Er bestimmte die Frucht der Versuchung. Er gab genaueste Anweisungen. Mu Kauli täuschte und betrog 2 Personen. Er veranlasste sie, die Frucht vom Baum der Versuchung zu essen. Sie waren ungehorsam und glaubten Iwa nicht. Als sie die Frucht der Versuchung aßen, wurden sie der Krankheit, dem Altern und dem Tod unterworfen. Also, und so könnte ich Ihnen ganz viele solche Parallelen aufzeigen aus aller Welt. Das bestätigt die biblischen Aussagen sehr eindrücklich. Aber noch was. Darwin dachte noch, wie Sie sich erinnern, die Feuerländer, die drücken sich schlimmer aus als Haustiere, ja? Aber in der Zwischenzeit hat die Sprachforschung weltweit enorme Fortschritte gemacht und heute können wir das sagen. Nachdem man 6.900 Sprachen ohne die Dialekte katalogisiert hat weltweit. Die Erforschung der eingeborenen Sprachen in aller Welt hat ergeben, es gibt keine primitiven Sprachen. Kein einziges Volk, auch wenn es heute noch in einer Steinzeitkultur lebt, hat eine komplizierte Sprache. Zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht kein Zusammenhang. Es gibt Völker, die leben unter ganz einfachsten Bedingungen, aber ihre Sprache ist komplexer als Deutsch in ihrer Struktur. Weiter, eben wie schon angetönt, eingeborenen Sprachen können noch komplexer sein überhaupt als europäische Sprachen. Nun, die Bibel sagt, die Sprache ist nicht eine Erfindung des Menschen, sondern Gott hat die Sprachen gegeben beim Turmbau von Babel. Und die Untersuchung der ältesten Sprachen der Welt, die wir heute kennen, zur Zeit von Darwin war das alles noch nicht klar, aber jetzt schon, hat ergeben, Sumerisch, Altbabylonisch, Altägyptisch, Sanskrit gehören zu den komplexesten Sprachen der Welt. Als ich Altbabylonisch gelernt habe, ich musste für ein Verb gegen 1000 Verbformen auswendig lernen. Das sage ich nicht, um zu zeigen, wie gut ich Gedichte auswendig lernen könnte. Nicht wahr? Sondern es geht mir darum zu zeigen, vergleichen Sie das mal mit Deutsch, wo wir, sagen wir, 30 verschiedene Formen haben. Der Rest wird nur noch umschrieben mit Haben und Sein und so weiter, ja? Ja, woher kommt das? Und eben beim Sumerischen, beim Altägyptischen, beim Sanskrit, warum sind die so komplex? Das zeigt, das hat der Mensch nicht selber erfunden. Und noch ganz kurz zur Bevölkerungsstatistik. Man ist vielleicht erstaunt, wir können innerhalb von 4500 Jahren, von Noah an bis heute, 8 Menschen sich auf 7 Milliarden vermehren. Nun, die heutige Zuwachsrate bei ungefähr 1,7, ich habe auch schon die Zahl 1,9 gefunden. In diesem Bereich, die ist so, dass man in weniger als 2000 Jahren von 8 Personen auf 7 Milliarden kommt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn der moderne Mensch seit 40.000 Jahren existieren soll, oder gehen Sie noch ein bisschen weiter zurück, 100.000 Jahren, so gäbe es theoretisch gar keinen Platz mehr für all die Hunderten von Milliarden Menschen auf der Erde. Aber so etwas wollen wir gar nicht durchdenken, das mit dem Platz. Das ist nicht so das Problem, sondern das Problem ist vielmehr, warum haben wir erst jetzt in jüngster Vergangenheit 7 Milliarden erreicht? Und nicht schon längst, sagen wir, vor 2000 Jahren, oder vor 4000 Jahren, oder vor 10.000 Jahren, oder vor 20.000 Jahren. Warum erst jetzt? Ich war 1900 gab es 1,6 Milliarden Menschen, und im Jahr 2000 etwa 6,3 Milliarden. Aber warum haben wir diese Bevölkerungsexplosion, die wir jetzt so kennen? Warum hat man die in der Geschichte nicht schon längst erlebt? Da wurde gesagt, ja gut, in der Steinzeit haben die Leute sich schlecht ernährt. Aber heute wissen wir, dass die Ernährung sehr gut war in der Steinzeit. Gute Fleischernährung. Wie geht das? Nun, das ist echt ein Problem. Das ist künstlich, diese lange Steinzeit. Künstlich ausgedehnt, aber das passt nicht mit einer realistischen Bevölkerung, mit einem realistischen Bevölkerungswachstum. Ich möchte noch ganz kurz weiterführen. Unter dem Titel Gott liebt alle Menschen. Durch Sem, 10 Generationen später, kam Abraham. Er wurde geboren 2111 vor Christus in Ur in Chaldea im Südirak. Und er wurde Stammvater des Volkes Israel. Und die Bibel sagt in 1. Mose 12, Gott hat Abraham gerufen aus Ur in Chaldea, er soll hinausgehen ins Land Kanaan schließlich. Und Gott sagt zu ihm nicht nur, er werde Stammvater eines großen Volkes sein, sondern in 1. Mose 12, Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott sagte Abraham, von dir wird einmal der Erlöser abstammen, der Messias. Er wird aus dem Volk Israel kommen. Aber er wird nicht nur für das Volk Israel sein, sondern zum Segen für alle Völker. Nicht wahr? Die Auserwählung Israels bedeutet nicht die Verwerfung der anderen Völker. Es gibt Leute, die haben die Auserwählungslehre der Bibel ganz falsch verstanden. Es gibt keine negative Auserwählung. Israel wurde auserwählt, damit aus diesem Volk der Retter käme, aber für alle Völker. Jesus war ein Jude, natürlich. Er sollte aus dem meisten gehassten Volk der Welt kommen. Aber nur auf diesem Weg sollte das Heil zu allen Völkern kommen. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus Christus, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und schauen Sie, in Lukas 3, 23 und folgende, finden Sie den Stammbaum Jesu über Maria. Und zwar über ihren Vater Eli. Das ist ein anderer Stammbaum als im Matthäus-Evangelium. Dort haben sie die königliche Linie von Josef. Aber es war nicht die biologische Linie von Jesus Christus, sondern nur die legale. Weil Josef sein Pflegevater wurde gesetzlich, bekam Jesus Christus Anrecht auf die Königslinie von Josef zurück bis auf David. Aber die direkte Abstammungslinie über Maria und ihren Vater Eli, die geht auch zurück schließlich über viele Generationen bis auf König David und dann zurück bis auf Abraham, dann zurück bis auf Noah und schließlich zurück bis auf Adam. Warum betont das Lukas-Evangelium diesen Stammbaum Jesu nicht nur zurück bis auf Abraham, sondern zurück bis auf Noah, zurück bis auf Adam? Ganz einfach, weil das Lukas-Evangelium betont, dass Jesus Christus ein wirklicher Mensch wurde, und er kam in unsere Familie hinein. Allerdings ohne Sünde. Im Gegensatz zu uns. Aber er wurde ein Mensch, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte, als Stellvertreter. Gott kann nicht sterben. Gott ist Liebe. Und darum möchte er uns verschonen vor dem Gericht. Aber er ist gleichzeitig gerecht. Und darum muss er die Schuld in unserem Leben, muss er gerechterweise bestrafen. Er wird nicht darüber hinweggehen in der Ewigkeit. Aber gerechterweise muss er sie bestrafen. Wie kann das vereint werden mit der Liebe Gottes? Indem er seinen Sohn sandte, der Mensch wurde, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Und jetzt kommt der Punkt, wie bei der Thais. Das muss man sich überlegen. Wenn ich gerettet werden möchte, mit Gott versöhnt werden möchte, muss ich umkehren. Ich muss meine persönliche Schuld Gott im Gebet bekennen, bereuen und danken, dass Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist. Dass er hineingekommen ist, in diese Welt ein richtiger Mensch wurde, um uns Menschen zu retten. Aber nur die, die das ganz bewusst annehmen für sich, werden gerettet, die anderen nicht. Man muss sich entscheiden. Also wenn Sie vielleicht später mal auf YouTube nochmals Thais anhören von irgendeinem Violinisten dieser Welt oder von einer Violinistin, dann denken Sie wieder an diesen Abend. Und dann, wenn die Stelle kommt, der Zerriss kommt innerlich. Es ist ein Kampf. Man muss da durchgehen. Das ist keine leichtfertige Sache. Aber es lohnt sich, diesen Kampf bis zum Ende durchzugehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, es geht um den Einzelnen, es geht genau um sie, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann sieht man doch diese Welt ganz anders. Wir sind eine Familie. Und Gott liebt diese Familie, jeden Einzelnen. Und darum hat er seinen Sohn gesandt in diese Familie hinein. Und wenn man die Menschheit so sieht, dann geht man auch ganz anders um mit den Leuten. Und geht anders auf sie zurück, auf sie zu. Paulus sagt in der Areopagrede noch, das habe ich noch nicht zitiert, Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Das heißt, ihre Schuld bekennen sollen. Gott ist heilig und gerecht. Und da ist der Mensch. Und wir sind alle schuldig. Natürlich kann es sein, dass ihr Nachbar noch schuldiger ist. Aber es geht gar nicht darum. Aber unsere Schuld ist ein Graben, der uns von Gott trennt. Und wir können diesen Graben nicht überbrücken mit guten Werken, mit eigenen Bemühungen. Die Bibel sagt, das reicht nicht. Gott kann das nicht annehmen. Und weil wir nicht zu Gott hinaufkommen, ist Jesus Christus von oben herabgekommen. Er wurde die Brücke. Aber wir müssen uns entscheiden. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, aus welcher Haplogruppe wir sind. Ob wir Kelten sind oder Germanen oder Hellenen oder Juden. Es kommt einfach darauf an, dass wir da heraustreten und Gottes Versöhnungsangebot für unsere Familie annehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.